herzlich willkommen zur nächsten Episode von Kardiologik. Ich bin Dana.
Ich bin Dominik.
Wir freuen uns sehr, heute zum ersten Mal ein rhythmologisches Thema zu besprechen, nämlich das Progada-Syndrom. Was ist denn das Progada-Syndrom?
Das Progada-Syndrom zählt zu den angeborenen Ionenkanalerkrankungen und wird autosomal dominant vererbt mit unterschiedlicher Penetranz. Es sind da 12 Gene bisher bekannt, wobei die Mehrzahl der Gendefekte das SCN5A-Gen betrifft, welches für eine Untereinheit von einem Natriumkanal kodiert. Die zweithäufigste Mutation betrifft das SCN10A-Gen und auch die kodiert für den Natriumkanal. Letztendlich ist es einfach so beim Progada-Syndrom, dass die spannungsabhängigen Natriumkanäle nicht richtig funktionieren.
Genau, und dadurch, dass die Natriumkanäle defekt sind, ist der schnelle Natriumeinstrom bei einem Aktionspotenzial von einer Herzmuskelzelle verzögert. Dadurch verbreitert sich der QRS-Komplex und in der Repolarisationsphase besteht die Möglichkeit, dass Rhythmusstörungen entstehen. Ein Progada-Syndrom ist nun darüber gekennzeichnet, dass pathognomonische EKG-Veränderungen vorliegen müssen und dass ventrikuläre Rhythmusstörungen entstehen können. Diese pathognomonischen EKG-Veränderungen sind Verbreiterungen vom QRS-Komplex in den rechtspräkordialen Ableitungen. Es gibt da einmal das Typ 1 EKG, das ist ein RSR-Komplex mit einem hohen zweiten R und einem dann starken, steilen Abgang in negative T-Wellen. Also es müssen negative T-Wellen vorliegen, das ist obligat. Und diese ST-Strecken sind so nach oben leicht konvex angehoben. Und das nennt sich Cove-Type, also ausgewölbt oder ausgebuchtet. Dann gibt es den Typ 2, das ist eine sattelförmige ST-Hebung. Und es gibt noch einen Typ 3, das ist aber eigentlich eher ein Untertyp vom Typ 2 EKG, nämlich auch sattelförmig. Der Unterschied ist nur, wenn man so will, dass so der vordere Knauf am Sattel nicht so hoch ist und sozusagen die Sitzfläche etwas tiefer. Das war früher eine eigenständige EKG-Form, aber ist wie gesagt eher als Untertyp vom Typ 2 zu werten. Die Rhythmusstörungen, die Patienten mit einem Progada-Syndrom entwickeln, sind ventrikuläre Rhythmusstörungen, vor allem primär Kammerflimmern oder polymorphe VTs. Also nicht die schönen monomorphen VTs, die man sonst oft sieht, sondern eben eher polymorphe VTs, die in Kammerflimmern übergehen können oder primäres Kammerflimmern. Es können aber auch alle anderen Rhythmusstörungen auftreten. Also Patienten mit einem Progada-Syndrom können auch Vorhofflimmern haben, die können auch SVTs wie eine AVNRT haben, aber das ist viel, viel seltener als die ventrikulären Rhythmusstörungen. Auch können Patienten mit dem Progada-Syndrom Veränderungen von der PQ-Zeit haben oder von der QT-Zeit. Und es ist ganz wichtig zu wissen, dass die EKG-Veränderungen, also auch das Typ 1 oder Typ 2 EKG, fluktuierend sein können. Also ein Patient kann zu einem Zeitpunkt diese EKG-Veränderungen aufweisen und zu einem anderen Zeitpunkt ein komplett unauffälliges EKG haben. Um jetzt die Diagnose von einem Progada-Syndrom zu stellen, muss ein Typ 1 Progada-EKG vorliegen und natürlich muss auch die Klinik passen. Also es müssen dokumentierte Kammertachykardien vorliegen oder der Patient muss zumindest stattgehabte hochsuspekte Synkopen haben. Ein Typ 2 EKG reicht also zur Diagnosestellung nicht. Ein Typ 1 EKG muss zu irgendeinem Zeitpunkt vorgelegen haben. Das kann spontan auftreten oder das kann medikamentös provoziert sein. Erst dann kann man die Diagnose stellen. Es gibt da ein paar ganz, ganz wichtige Differentialdiagnosen auch, weil wenn wir von ST-Streckenhebungen in den rechtspräkordialen Ableitungen sprechen, fallen einem ja natürlich zuerst einmal der Vorderwandsdemi ein und das wird auch häufig verwechselt. Außerdem muss man den Rechtsschenkelblock erwähnen, der ja auch eine QRS-Komplexverbreiterung macht in den rechtsventrikulären Ableitungen, wobei es da schon so rein vom visuellen Aspekt her auf den ersten Blick durchaus Unterschiede gibt. Außerdem kann auch ein Hypothermie-EKG so ein bisschen ähnlich aussehen. Typisch beim Hypothermie-EKG, einfach um das mal gehört zu haben, gibt es die Osborne-Welle. Die ist so ein bisschen ähnlich wie eine J-Welle, nur dass eine J-Welle früh in der ST-Strecke ist und die Osborne-Welle ist noch eher im QRS-Komplex drin. Und das macht dann auch so einen RSR-Komplex. Und die ist aber üblicherweise in AVR und in V1 negativ und in allen anderen Ableitungen positiv. Und beim Progada-Syndrom ist diese zweite R-Zacke positiv. Und natürlich ist die Anamnese auch unterschiedlich. Also ob man jetzt einen Hypothermie-Patienten hat oder einen Verdacht auf ein Progada-Syndrom hat. Wobei auch ein Verdacht auf ein Progada-Syndrom natürlich auch hypotherm sein kann. Außerdem müssen der Vollständigkeit halber als Differentialdiagnosen noch die arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie genannt werden, die auch eine Verbreiterung vom QRS-Komplex in den rechtspräkordialen Ableitungen macht. Und auch Patienten mit einer Trichterbrust können häufig eine QRS-Verbreiterung und einen Rechtsschenkelblock haben. Und weil das Brugada-Syndrom ja vor allem bei jungen Männern vorzufinden ist, beziehungsweise grundsätzlich bei Männern eher vorzufinden ist, muss man das differenzialdiagnostisch durchaus beachten. Wenn ich jetzt ein Brugada-Syndrom abklären möchte, dann mache ich ja wahrscheinlich standardmäßig erstmal ein Echo. Aber bei einem Echo ist gar nicht zu erwarten, dass da irgendwas auffällt. Also das sind eigentlich Patienten, die ein strukturell gesundes Herz haben. Auch eine Ergometrie ist oft unspezifisch und nicht klar aussagekräftig und macht daher nicht besonders viel Sinn. Das liegt nun schon auch daran, dass die meisten Rhythmusereignisse bei Brugada-Patienten gar nicht unter Belastung auftreten, sondern in Ruhe, also zum Beispiel nachts. Wenn jetzt die Standard-Basisdiagnostik nichts bringt, stellt sich die Frage, wie kommen wir denn dann auf die Diagnose von einem Brugada-Syndrom?
Und hier gibt es Provokationstests, die man mit unterschiedlichen Medikamenten machen kann. In der Regel wird aber bei Verdacht auf ein Brugada-Syndrom ein Eichmalin-Test gemacht. Eichmalin ist ja ein Klasse 1 Antiarrhythmikum. Wichtig bei jedem Test, gerade wenn man Antiarrhythmika gibt, ist man vielleicht selber ein bisschen aufgeregt, ist eine gute Vorbereitung wichtig. Das heißt, der Patient muss erstmal aufgeklärt sein, man braucht ein tagesaktuelles Gewicht, der braucht einen gängigen Zugang. Und sollte dann eben auf eine Untersuchungsliege gelegt werden und ein gutes Monitoring ist eben wichtig. Heißt 12-Kanal-EKG, was durchgehend läuft. Dann sollte natürlich ein Defi eingeschaltet im Untersuchungszimmer sein, falls ich Herzrhythmusstörungen dadurch induziere. Und bevor es dann auch wirklich losgeht, muss ich mir über die Kontraindikationen von so einem Eichmalin-Test im Klaren sein. Die sind ein höhergradiger AV-Block, dann ein komplettes Schenkelblockbild, natürlich bekannte Unverträglichkeiten und auch eine spontane QTC-Zeit über 480 Millisekunden. So, wie läuft der Test ab? Maximaldosis richtet sich nach dem Körpergewicht. Man gibt letztendlich 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, mein Patient wiegt 70 Kilogramm, dann kriegt er während des Tests maximal 70 Milligramm Eichmalin. Wir machen das so, dass wir in 10 Milligramm Schritten alle 2 Minuten eben Eichmalin verabreichen. Nach 2 Minuten erfolgt dann immer ein 12-Kanal-EKG. Das müsst ihr euch dann eben immer anschauen, ob eben sich ein Typ 1 Brugada-EKG demaskiert. Ihr führt den Test durch, also alle 2 Minuten 10 Milligramm bis zur Maximaldosis. Und wenn bis dahin immer noch nichts passiert ist, also kein Typ 1 EKG aufgetreten ist, müsst ihr die V1 und V2 Ableitungen einen ICR höher und eine ICE runter machen und dann eben auch nochmal ein EKG schreiben und schauen, ob eine relevante EKG-Veränderung im Sinne von einem Typ 1 EKG auftritt. Wenn man den Test durchführt, muss ich natürlich auch wissen, wann muss ich den Test abbrechen. Und zwar ist es so, dass bei einer PQ-Zeitverlängerung um über 50% vom Ausgangswert oder beim AV-Block zweiten Grades abgebrochen wird. Und auch bei einer QRS-Verbreiterung um über 25% des Ausgangswerts. Ebenso verhält sich es mit der QTC-Zeit, wenn auch die über 25% des Ausgangswerts rübergeht oder über 500 Millisekunden in der Summe ist, dann wird der Test auch abgebrochen und natürlich bei malignen Herzrhythmusstörungen. Jetzt wisst ihr zwar, wie der Eichmalin-Test so abläuft bei uns, stellt sich nur noch die Frage, wer bekommt jetzt überhaupt einen Eichmalin-Test?
Also es bekommen auf jeden Fall alle Familienangehörigen ersten Grades von Patienten mit einem Brugada-Syndrom einen Eichmalin-Test und alle Verdachtspatienten. Also wenn ich klar schon einen Typ 1 EKG habe, dann muss ich keinen Eichmalin-Test mehr machen. Aber wenn sich die Verdachtskonstellation ergibt, eben aus zum Beispiel einem Typ 2 EKG oder stattgehabten Synkopen oder ein junger Mensch mit einem überlebten Herztod, da würde man dann einen Eichmalin-Test machen. Auch wird sich oft die Frage gestellt, ob man bei diesen Patienten eine elektrophysiologische Untersuchung durchführen sollte. Und das ist letztlich umstritten. Also man kann bei unklaren Situationen eine EPU mit einer programmierten Ventrikelstimulation durchführen. Und wenn sich da dann Kammerflimmern induzieren lässt, hat man wiederum eher eine Empfehlung für eine ICD-Implantation. Und welche Indikationen es da gibt, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Die wichtigste Frage ist jetzt ja vielleicht für uns so im klinischen Alltag, in welchen Situationen einem ein Brugada-Syndrom begegnen kann. Das allerhäufigste ist tatsächlich als Notfallsituation, also entweder, dass es als Vorderwandsdemi zum Beispiel verkannt wird, also ein Patient kommt primär mit dem Verdacht auf einen Myokardinfarkt, der sich danach nicht bestätigt, oder schon als laufende Kammertachykardie oder als laufende Reanimation bei Kammerflimmern. Man kann natürlich Patienten mit dem Brugada-Syndrom auch in einer elektiven Synkopenabklärung oder so antreffen, aber häufiger eben als Notfall, weil das Brugada-Syndrom sich häufiger primär als plötzlicher Herztod manifestiert, denn als elektive Synkopenabklärung. Außerdem entstehen solche EKG-Veränderungen und dann auch Rhythmusstörungen häufig in so bestimmten Triggersituationen. Und zwar ist das einmal, wenn die Patienten Fieber haben oder wenn sie zum Beispiel Alkohol konsumiert haben oder Drogen wie Kokain, wenn sie große Mahlzeiten zu sich genommen haben, also das ist auch so ein bekanntes Phänomen, oder wenn sie vorher zum Beispiel Antiarrhythmika eingenommen haben. Also es kann durchaus sein, dass erst wenn Patienten Antiarrhythmika verschrieben bekommen, sich dann ihr Brugada-typisches EKG manifestiert und es erst dann auffällt. Jetzt haben wir besprochen, wie man das Brugada-Syndrom abklärt und wie es einem begegnen kann. Wie behandelt man es denn?
Als erstes natürlich ist es wichtig, dass man Patienten aufklärt über sein Erkrankungsbild. Das gehört auch zur Therapie dazu. Und dann sind die Allgemeinmaßnahmen erstmal wichtig. Und zwar Vermeidung von Medikamenten, die eine ST-Streckenhebung in den Brustwandableitungen hervorrufen können. Da gibt es eigentlich eine ganz coole Homepage, die ist brugadadrugs.org. Da ist eine ganze Reihe von Medikamenten eben aufgelistet, die man vermeiden sollte. Zweiter Punkt ist Vermeidung von übermäßigem Alkoholkonsum und großen Mahlzeiten und natürlich auch Drogen wie Kokain. Drogen sind aber immer schlecht. Und drittens auch eine rasche Behandlung von Fieber mit fiebersenkenden Mitteln. Also wenn ihr einen Patienten habt, der hat ein bekanntes Brugada-Syndrom, der fiebert auf, dann wirklich dahinter sein und das Fieber senken. Dann ist natürlich die Frage, heißt Brugada-Syndrom gleich Defi-Implantation? So ist es eben nicht. In den Leitlinien ist da empfohlen, beim Patienten, der ein Brugada-Syndrom hat, also ein Typ 1 EKG, der bekommt einen Defi, wenn er einen überlebten Herzstillstand hat oder wenn er eine dokumentierte, spontan anhaltende VT aufweisen kann. Er sollte einen Defi bekommen, also Klasse 2a, wenn ich ein spontanes Typ 1 EKG habe und eine Synkope in der Anamnese. Da muss man auch wirklich eine gute Anamnese machen, dass es auch eine Synkope war und nicht irgendwie ein anderer Kollapszustand. Und dann kann man noch eine ICD-Implantation erwägen. Kann ist also eine Klasse 2b-Indikation bei Patienten, die die Diagnose Brugada-Syndrom haben. Bei denen werden eine programmierten Ventrikelstimulation mit bis zu 2 oder 3 Extrastimuli an 2 Orten Kammerflimmern induziert wird. Jetzt stellt sich die Frage, kann ich auch medikamentös und mit Ablationen was machen?
Ja, das kann man in Erwägung ziehen, das ist allerdings nicht die primäre Therapie. Also wirklich die primäre Therapie ist die ICD-Implantation, weil das das Einzige ist, was die Patienten vor einem plötzlichen Herztod schützt. Wenn jetzt Patienten ein ICD tragen und der löst wirklich super häufig aus, dann kann man eine antiarrhythmische Therapie mit Medikamenten in Betracht ziehen. Da ist eigentlich der Klassiker Chinidin. Alle anderen Antiarrhythmika sollte man nur nach Einzelfallabwägung verschreiben. Ähnlich verhält es sich mit der Indikation für eine Ablation. Das sind häufig schwierige Ablationen im epikardialen Bereich vom rechtsventrikulären Ausflusstrakt, die auch häufig nur an größeren Zentren durchgeführt werden. Und das zieht man eigentlich nur bei Patienten in Erwägung, deren Defi wirklich sehr häufig auslöst. So, das war's schon wieder für heute. Wir hoffen, euch hat die heutige Episode gefallen. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback, besonders auch, wenn ihr zum Beispiel in einem Zentrum arbeitet, wo ihr häufig Kontakt zu Brugada-Patienten habt. Und lasst uns Kritik, Feedback und Fragen jederzeit gerne da.
Und wie immer nicht vergessen, folgt uns auf Facebook und Instagram und bleibt uns gewogen.
Bis zum nächsten Mal.